Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, diese Nacht hatte ich ziemliche Halsschmerzen, so dass ich gar nicht wusste, ob das heute was werden würde. Aber dann kam heute Morgen aus dem Losungsbuch der Lehrtext und der heißt: Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Da gab es ja keine Alternative mehr. Und nun hoffe ich, dass die Stimme durchhält. Sonntag nach Weihnachten. Das ist ja vom Klima her ein besonderer Sonntag. Irgendwie ist Weihnachten ja vorbei und doch ist irgendwas noch davon da. Die Kerzen zu Hause sind niedergebrannt, vielleicht einmal, zweimal neu aufgesteckt. Die Weihnachtspost ist durchstudiert, die Geschenke ausgepackt und in Benutzung genommen. Es ist irgendwie ein nüchterner Tag, der Sonntag nach Weihnachten. Deshalb gerade ein Tag, an dem man fragen muss, was bringt uns denn nun eigentlich Weihnachten? Was ist denn dran? Was ist die Substanz von Weihnachten? Das kann man an solch einem nüchternen Tag besser und klarer fragen als im Schimmer der Kerzen am Heiligen Abend. Ich möchte dabei zwei Zeitzeugen fragen. Der eine gehört zu jenen Ereignissen, damals, vor 2000 Jahren. Wir haben das Wort schon gehört von dem Evangelisten Johannes. Das Wort ward Fleisch. Fleisch ist im Griechischen einer der derbsten Ausdrücke, die es in der Sprache gibt für den Menschen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist der eine Zeitzeuge aus der damaligen Zeit. Der andere Zeitzeuge gehört in unsere Gegenwart und Sie haben so ein blaues Blatt Papier bekommen. Und wer es gelesen hat, den hat der Text vielleicht sogar ein bisschen befremdet. Der Kurt Marti ist ein Schweizer Dichterpfarrer, ein moderner Lyriker. Er schreibt alles klein und Punkte und Kommata schreibt er grundsätzlich nichts. Aber es ist grafisch sehr schön. Weihnacht, was ist Weihnacht? Das ist auch seine Frage. Was ist die Substanz? Weihnacht damals, als Gott im Schrei der Geburt die Gottesbilder zerschlug und zwischen Marias Schenkeln runzelig rot das Kind lag. Das ist eine herbe und derbe expressionistische Sprache. Aber so war es. Nicht holder Knabe im lockigen Haar, sondern runzelig rot das Kind lag. Weihnacht damals. Zwei Zeitzeugen, beide sagen es sehr kräftig. Das Wort war Fleisch und runzelig rot. Aber was ist das Besondere bei den Versen von Kurt Marti? Gott hat die Gottesbilder zerschlagen. Das ist Weihnachten. Zertrümmerung der Gottesbilder. Gottesbilder, die muss es ja nicht nur geben aus Holz und Stein. Gottesbilder können auch tief in unserem Unbewussten wohnen, in unserer Fantasie, in unseren Gedanken. Der Reformator Calvin hat einmal gesagt, von Hause aus ist unser Herz eine große Fabrik für Gottes- und Götzenbilder. Der alte griechische Dichter Xenophanes, er lebte so 500 vor Christus, der hat eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Er sagt, wenn ich mir die Äthiopier ansehe, afrikanische Menschen, und ihre Götter, dann stelle ich eine merkwürdige Übereinstimmung fest. Die Äthiopier haben eine schwarze Haut. Wie sehen die äthiopischen Götter aus? Ebenfalls schwarz. Krause Haare haben sie, die Äthiopier. Die äthiopischen Götter ganz genauso. Und wenn ich mir die griechischen Götter ansehe, dann erkenne ich in den griechischen Göttern die Griechen wieder mit ihrer hellen Hautfarbe. Also, wie du bist, so auch dein Götterbild. Da sagt der Xenophanes weiter, ich wette, wenn man Pferde dazu bringen könnte, zu zeichnen, und Ochsen informieren könnte zu malen. Und wenn man Löwen das plastische Darstellen beibrächte und dann ihnen den Auftrag geben, nun stellt mal eure Götter dar, dann käme bei den Pferden heraus ein Riesenross und bei den Ochsen ein gewaltiger Stier und bei den Löwen ein großmächtiger Leu. Also sagt sie noch mal, die Götterbilder sind eigentlich immer Spiegelbilder unseres eigenen Selbst. Wer krause Haare hat, der hat auch einen Gott mit krausen Haaren. Und mit der Hautfarbe ist es ähnlich. Psychologischer ausgedrückt, wir haben alle in uns solch ein Reservoir in unserem Unbewussten und aus diesem See im Unbewussten, da steigen Bilder auf, Wunschbilder und Schreckbilder, Wunschträume und Albträume und die projizieren wir an den Himmel und daraus entstehen Götterbilder. Eine ganze Galerie. Wir könnten uns jetzt lange damit beschäftigen, solche Götterbilder uns einmal vorzustellen. Und nun sagt Marti, da ist zu Weihnachten etwas Besonderes geschehen. Da irgendwo am Rande der Welt, in einem kleinen Ort, Bethlehem genannt, in einem Stall oder in einer Höhle, da liegt eine Frau und quält sich mit den Wehen. Und auf einmal gibt es einen Schrei. Den Schrei, mit dem ein kleines Kind zur Welt kommt. Ja, der Schrei, mit dem Gott zur Welt kommt, als ein kleines Kind, runzelig rot, Fleisch, wie Johannes sagt. Und jetzt hat der Dichter Kurt Marti das sehr plastisch gesehen. Dieser Schrei war so durchdringend, der war so schrill, dass er die Götterbilder, die Menschen selbst gemacht hatten, aus ihrem Innern heraus, dass er sie zerbrach. Das Glas splitterte, die Rahmen zerbrachen, die Bilder lagen am Boden und waren zerbrochen. Also Weihnachten ist zunächst einmal etwas sehr Kritisches. Weihnachten ist Gericht über unsere Götterbilder. Die werden zerstört, die werden destruiert. Und dann ist Weihnachten etwas Positives, nämlich wenn die Götterbilder weichen, dann zeigt uns der lebendige Gott sein Gesicht und wird unser Gott. Ich möchte jetzt einen kleinen Rundgang machen durch so eine Art Galerie von Götterbildern. Nicht Götterbilder, die so ganz weit von uns entfernt sind, sondern Bilder, bei denen wir uns auch immer fragen müssen, lebt davon nicht etwas auch in unserer Seele, insgeheim, vielleicht verdrängt, vielleicht ganz unbewusst? Und dann wollen wir immer horchen auf den Schrei von Bethlehem, der dieses Gottesbild in Stücke schlägt und uns den lebendigen Gott zeigt. Das erste Götterbild soll heißen, der Gott über den Wolken, der Gott ganz weit auf Abstand. Die Griechen waren ja genial begabte Leute. Die Griechen haben ja im Abendland die Philosophie erfunden. Die Griechen waren scharfe Denker. Und von einem waren die Griechen umgetrieben, das war die Wirklichkeit des Todes und der Vergänglichkeit. Alles, was wird und entsteht, wird sozusagen vom Zahn der Zeit gepackt und zermahlen. Bei einer Eintagsfliege dauert das einen Tag, bei Menschen vielleicht 80 oder 90 Jahre, bei den Cheops-Pyramiden einige Jahrtausende. Aber alles wird vom Zahn der Zeit gepackt, zerstört und zermahlen. Und dann sagten die Griechen, Gott, ja, wenn es einen Gott gibt, dann muss er weit darüber wohnen, sodass der Zahn der Zeit da gar nicht dran kann, dass die Vergänglichkeit gar nicht danach packen kann. Er muss sozusagen absolut sein. Absolut heißt auf Deutsch abgeschnitten, abgetrennt von dieser unserer Welt. Der Philosoph Aristoteles sagt, nicht einmal wissen darf Gott von dieser unserer Welt. Er darf nicht einmal wissen, dass es sie und mich gibt. Und uns gibt und den Schönblick. Denn wenn er es wüsste, dann drängt ja die Vergänglichkeit, das Werden und Vergehen, das Kommen und Zerlaufen in sein Bewusstsein ein und da wäre es zu Ende. mit seiner göttlichen Ewigkeit, mit seiner Unsterblichkeit, damit, dass er immer ewig heiter und jugendlich ist, dann wäre die Vergangenheit, die Vergänglichkeit auch in die Gottheit eingedrungen. Also der absolute Gott, bei dem alle Fäden zerschnitten sein müssen. Gott ist das Fernste, was es überhaupt gibt. Und Gott ist von allem, was wir uns denken können, das Gegenteil. So sagen die Griechen. In der Aufklärung hat man eine Variante dazu gesagt. Gott ist so ähnlich wie ein Uhrmacher. Ein Uhrmacher baut eine Uhr, setzt die Rädchen zusammen, baut die Feder da rein, bringt die Uhr in Gang, nachdem er sie aufgezogen hat, und dann, ja, da kann der Schuhmacher, da kann der Uhrmacher spazieren gehen. Die Uhr läuft Kraft der selbst gebauten Gesetze weiter. Ein Uhrmacher kann sogar sterben. Das schadet der Uhr überhaupt nicht. Die Uhr läuft Kraft ihrer eingebauten Gesetzmäßigkeit. Und so, sagten die Aufklärer, ist es auch mit Gott. Gott hat am Anfang die Welt gemacht, in Gang gebracht, die Naturgesetze eingebaut, und dann hat er sich zurückgezogen. Dann ist Gott sozusagen, das was ich jetzt tue, in Pension gegangen. Und vielleicht sitzt Gott jetzt auf dem Mars und strickt Strümpfe oder schaut Fernsehen. Irgendwas. Nur er beschäftigt sich nicht mit unserer Welt. Deshalb ist es völlig irrig, ein Bittgebet an Gott zu richten. Denn Gott beschäftigt sich nicht mit der Uhr. Die läuft Kraft ihrer eigenen Automatik von sich selbst. Gott also, so lautet dieses erste Gottesbild, der von uns ferne, fremde, getrennte Gott, hier unten die Welt des Werdens und Vergehens, der Vergänglichkeit, des Sterbens, der Gräber, und dort die ewige Heiterkeit der unsterblichen Götter. Gott, der ganz ferne. Ja, wie ist das, wenn man nur mit dem ganz Großen, den Fernen zu tun hat? Oder besteht unser Leben vielmehr aus dem Kleinen, aus den Details, aus dem Alltag? Ich habe einmal von einem Interview gelesen, das ein junger Mann machte. Und da befragte er ein junges Ehepaar, das auch ein Kind hatte. Sagt doch mal, ihr beiden, wie habt ihr das fertig gekriegt mit Gleichberechtigung und Partnerschaft? Ach, sagte sie, sie führte das Wort, das war gar nicht so schwierig. Ich habe gesagt, weißt du, Willi, du hast den größeren Kopf. Für die großen Dinge, da bist du zuständig. Die kleinen Dinge, die mache ich. Ist doch eine wunderbare Aufteilung. Willi, du machst das Große, ich mache das Kleine. So, sagt der Journalist. Dann sagen Sie doch mal, was sind denn die kleinen Sachen, für die Sie, die Frau, zuständig sind? Ja, also klein ist, wie wir unsere Wohnung einrichten, ob modern oder antik. Klein ist, ob wir uns ein neues Fernsehgerät anschaffen. Das sage ich mir, Willi, du bist zu Größerem geboren. Klein ist, wie wir unser Gehalt anlegen, ob wir einen Bausparvertrag abschließen. Klein ist, wie viele Kinder wir bekommen. Ich muss sie ja doch gebären. Klein ist, in welche Schule wir sie schicken. Klein ist, mit welchen Freunden wir umgehen. Also, das sind die Kleinigkeiten. Willi, sage ich immer, du bist zu Größerem geboren. Der Journalist ist erstaunt und fragt, was sind denn dann die großen Dinge, für die ihr Mann zuständig ist? Ja, sagt er, ob man da Entwicklungshilfe für die Kanaken und die Neukaledonier zahlen soll, oder ob man in Amerika zum Mars fliegen soll, oder ob man noch einige Schafe klonen soll. Ich sage immer, Willi, für die Weltprobleme, da bist du zuständig. Ach, sagt der Journalist, im Grunde wollen Sie also sagen, Ihr Mann hat gar nichts zu sagen. Nicht wahr? Unser Leben besteht eben nicht in den großen Dingen, sondern in den Detailfragen des Alltags. Und wenn Gott mit den Detailfragen unseres Alltags nichts zu tun hat, dann mögen wir behaupten, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott, das ist letztlich egal. Entweder hat Gott was mit dem Alltag unseres Lebens zu tun, oder er ist nicht wirklich, es mag ihn geben oder nicht. Ei der Geburt, und der zerreißt das Götzenbild von dem fernen, fremden Gott. Da kommt Gott vor Ort. Da wird Gott konkret. Konkret aus dem Lateinischen heißt zusammengewachsen. Gott wächst zusammen mit unserem Alltagsleben. Nicht wahr, wenn man seinen Schlüsselbund verlegt hat und dann nicht beten darf, Herr, kannst du mir nicht zeigen, wie ich meinen Schlüsselbund finde, dann hat man keinen wirklichen Gott. Dann hat man vielleicht ein Gespenst da hoch oben. Aber der konkrete Gott, der hat mit dem Alltag zu tun, mit den Realitäten des Alltags. Ich entsinne mich, wie eine Studienreferendarin erzählte von ihrem Examen in Französisch. Der Termin war auf 3 Monate festgelegt und sie meinte, bis dahin kann ich das alles gut durchplanen. Aber dann kam es dazu, dass der Professor eine Auslandsreise machen musste. Und auf einmal hieß es, der Termin ist in 3 Wochen. Und da sagte sie, da bekam ich Magenbeschwerden. Da konnte ich nachts nicht mehr schlafen. Da konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Da wurde ich depressiv. Ich lag völlig am Boden. Und morgens in meiner Angst schlug ich das Losungsbuch auf und da las ich einen Vers. Ich weiß heute gar nicht mehr welcher es war. Ich nehme also einfach fröhlich einen aus dem 1. Kapitel des Josua-Buchs. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sein sollst. Und da sagt das diese junge Dame, da kam dieses Wort und nahm mich in seine Arme und trug mich und plötzlich konnte ich mich wieder konzentrieren. Ich konnte genügend schlafen. Ich konnte in der übrigen Zeit meinen Französischstoff durcharbeiten und es war wunderbar, wie dieses Wort mich durch die Prüfung getragen hat. Entweder kann man mit Gott Examina bestehen oder auch mit Gott durchs Examen fallen. Das auch. Aber mit Gott, entweder wird Gott konkret in unserem Alltag oder es lohnt sich nicht von Gott zu reden. Wenn Gott mit unserem Schlüsselbund und unserem Portemonnaie nichts zu tun hat, dann wollen wir doch aufhören, Gottesdienste zu halten. Das ist der Schrei von Bethlehem. Das absolute Bild Gottes, Gott über den Wolken, der ferne Gott, das ist zertrümmert. Es lebt der Gott, der uns ganz nahe kommt. Der sagt, bittet, so wird euch gegeben, kommt zu mir, der geradezu darauf wartet, dass wir ihm unsere Fragen und Probleme täglich neu vortragen. Das klingt in Gottes Ohren schöner als das große Halleluja von Händel, obwohl ich es sehr mag. Wenn wir ihm unsere Alltagsnöte vorerzählen und täglich neu berichten. Also, der ferne, fremde Gott ist tot. Weihnachten bedeutet, Gott wird ganz konkret für unser Leben. Ein zweites Gottesbild, das ich Ihnen kurz aufzeigen möchte. Und dann horchen wir wieder, was der Schrei von Bethlehem damit macht. Der neidische Gott. Der Gott, der immer darauf aufpasst, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Gott, der immer Konkurrenz fürchtet. Der Gott, der neidisch alles um sich herum betrachtet und eifersüchtig. Da gibt es von den großen schwäbischen Dichtern, die Schwaben haben ja Dichter genug, und wenn ich zu unterrichten habe in Unterweissach, dann frage ich die Schwaben immer. Ich hatte mal einen, der kam aus Marbach, das ist Schillers Geburtsort. Wenn mir Schiller einfiel, dann fragte ich den immer, wie ist es da mit Schiller? Er war gar nicht so glücklich mit seinem Geburtsort in Marbach. Friedrich Schiller hat eine Ballade geschrieben, Der Ring des Polykrates. Früher musste man die in der Schule lernen. Da erzählt er von dem Polykrates, das ist der König der Insel Samos, ein sehr reicher Mann, eine wunderbare sonnenbeglänzte Insel. Und er hat Besuch, den Herrscher von Ägypten. Und dem zeigt er all seine Reichtümer, seine Schatzkammern und schaut ihm ins Gesicht und sagt, nicht wahr, Freund aus Ägypten, du musst doch zugeben, ich bin ein glücklicher Mann. Der Ägypter ist skeptisch und sagt, weißt du, Du weißt, wie du an die Macht gekommen bist und wie du da jemand unterdrückt und beiseite geschoben hast. Und der ist lebenslänglich dein Feind und der plant listig deinen Untergang. Solange der lebt, ist deine Herrschaft nicht sicher. Ich würde nicht so stolz daherreden. In dem Augenblick kommen zwei Männer, tragen einen Korb zwischen sich, heben den Deckel von dem Korb auf. Was ziehen sie aus dem Korb heraus? Das abgeschlagene Haupt jenes Feindes. Polykrates strahlt und sagt zu dem Ägypter, nicht wahr, jetzt musst du doch zugeben, dass ich glücklich bin, dass mir alles gerät. Aber der Ägypter ist immer noch skeptisch, sagt, deine Handelsflotte ist unterwegs und du hast all dein Geld investiert in diese Flotte und die See ist tückisch. Vielleicht zerbrechen die Schiffe, vielleicht wirst du ein bitter armer Mann. Wieder kommen zwei Boten und rufen, heil dir Polykrates, deine Handelsflotte ist gerade eingelaufen in den Hafen mit reichstem Gewinn. Da strahlt der Polykrates und sagt zu seinem ägyptischen Freund, nicht wahr, jetzt musst du doch zugeben, dass ich glücklich bin. Der Ägypter ist immer noch nicht überzeugt. Er sagt, du weißt, die Kreter planen mit ihrer Flotte einen Kriegszug gegen dich. Und die Schiffe der Kreter sind fest gebaut. Und du weißt noch nicht, wie das ausgeht. Kaum ist das ausgesprochen, kommen schon wieder zwei Boten. Das sind sozusagen immer Hiobs Botschaften positiv. Zwei Boten, die sagen, heil dir Polykrates. Die kretische Flotte ist in einem Sturm gegen die Kriten geschleudert worden und zerstört. Alles gehört nun dir. Musst du nicht jetzt sagen, dass ich glücklich bin, sagt Polykrates. An der Stelle steht bei Schiller, dass der Ägypter etwas ganz anders sagt. Mir grauet vor der Götter Neide. Das vertragen die Götter nicht, dass einer so viel Glück in seinem Leben erlebt. Mir grauet vor der Götter Neide. Ich habe einen guten Ratschlag für dich. Das Kostbarste, das du besitzt, das gibt zum Opfer. Da zieht der Polykrates einen unendlich wertvollen Ring von seinem Finger und wirft ihn ins Wasser. Was geschieht? Am nächsten Tag kommt der Koch, bringt auf die königliche Tafel einen Fisch. Was findet sich mitten in dem Fisch? Der Ring ist zurückgekehrt. Da heißt es bei Schiller, da wendet sich der Gast mit Grausen. Das heißt, dieser ägyptische Freund sagt, jetzt muss ein Unglück passieren. Er nimmt sofort das nächste Schiff und dann die nächste Karawane und eilt nach Ägypten. Die Götter sind neidisch. Das lassen sie sich nicht gefallen, so viel Glück in einem Leben. Ich habe einmal von dem Dichter Theodor Storm gelesen, der ja leider ein Atheist war, aber doch an so irgendetwas glaubt, wie eine dunkle Schicksalsmacht. Er war für einige Jahre aus seinem geliebten Husum vertrieben worden, das waren die Grenzstreitigkeiten mit den Dänen. Da bekommt er eines Tages einen Brief, er sitzt gerade mit seiner Familie zusammen, mit seiner Frau und seinen 6 Kindern, und er bekommt die Nachricht, du darfst zurückkommen nach Husum und du wirst der oberste Justizbeamte dort. Da schaut Storm seine 6 Kinder und seine Frau eins nach dem anderen an und sagt, wen werde ich von euch dafür wohl hergeben müssen? Der Neid der Götter. So viel Glück, das verträgt das Schicksal nicht. Da schlägt es zu. Was werde ich wohl opfern müssen? Ja, ob es das Denken nicht in unserem Unbewussten auch manchmal gibt? Was heißt eigentlich der Satz, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben? Klar, man soll erst warten, ob der ganze Mittag schon zu sagen ist, wunderbar heute. Nein, es kann alles noch schief gehen. Es gibt einen Satz, Vögel, die morgens früh singen, die Fratz frisst die Katze. Nur nicht den Tag loben, da könnte irgendetwas noch dazwischen kommen, etwas Neidisches. Oder Schauspieler sagen vor einer Premiere immer wieder das Toi, Toi, Toi. Das ist eigentlich ein dreimaliges Ausspucken. Toi, Toi,
Zoll. Man spuckt sozusagen gegen die Dämonen, damit sie einem die schöne Aufführung nicht durcheinander bringen. Und bei uns Christen? Glauben wir das wirklich, dass bis ins jüngste Gericht hinein Gott all unsere Schuld vergeben hat, dass die weg ist, dass da nichts mehr zwischen uns steht? Oder machen wir uns doch immer auch wieder Angst und Sorge, dass da, ja, dass da irgendetwas noch im Gedächtnis Gottes verwahrt sein könnte? Wir in Westfalen haben eine Redensart, die heißt: Du hast noch etwas bei mir im Salz liegen. Wenn man etwas in Salz legt, dann konserviert man das. Ein Stück Fleisch wird in Salz eingepökelt. Also wenn man noch was in Salz liegen hat, was heißt das? Das ist nicht weg, das wird gut verwahrt. Irgendeines Tages werde ich das hervorholen und servieren. Ob wir das glauben, dass wir bei Gott immer noch etwas im Salz liegen haben, dass er doch immer noch Vorbehalte gegen uns hat, dass er uns am jüngsten Tag immer noch Rechnungen servieren wird und wir dann doch nicht gewiss sein dürfen, dass er uns angenommen hat, uns das Heil geschenkt hat. Ich finde das herrlich, wie das im Philipperbrief steht. Wir haben vorhin diesen Hymnus gesprochen. Da heißt es, dass Jesus Christus, der göttliche Herr, seine Gottheit nicht wie ein Raubtier seine Beute festgehalten hat. Ich war, wenn man einem Raubtier die Beute entreißen will, selbst wenn es der eigene Schäferhund ist, dann muss man das Tier genau kennen. Das ist gefährlich. Aber hier heißt es, er hat seine Gottheit nicht festgehalten wie eine Beute, sondern hat sie freiwillig drangegeben für uns. Das heißt, es gibt einen, der mehr Interesse hat an uns, als wir selber Interesse haben an uns. Das finde ich erstaunlich genug. Wir haben alle schrecklich viel Interesse an uns. Ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Was ist denn eigentlich, wenn wir uns an der Krankheit wegen zersorgen, was ist das anders als ein unendliches Interesse an uns selbst, dass wir immer um uns selbst kreisen? Da kommt einer, der hat noch sehr viel mehr Interesse an uns als wir. Er gibt seine Gottheit dran. Oder manche sagen, wenn ich mit Jesus Christus ganze Sache mache, da könnte ich doch wohl was versäumen. Dies oder das darf ich dann vielleicht nicht mehr. Da wird mein Leben kleinkariert. Statt zu sehen, da wo Gott ist, da wird unser Leben weit. Ich freue mich über diesen Schrei von Bethlehem. Da ist das Gottesbild, dass es mit dem neidischen Gott zu tun hat, der uns irgendwie doch etwas nicht gönnt, vorbei. Gott, das ist ein Gott, der sich über unsere Freude mitfreut, wie er über unsere Trauer mitweint. Er freut sich über unsere Freude mit, so wie Eltern sich mitfreuen, wenn ein Kind sich freut bei Weihnachtsgeschenken. Weiß man gar nicht, ob das Kind sich mehr freut oder die Eltern. Wenn ein Kind sich so richtig freut, freuen sich die Eltern strahlend mit. So ist unser Gott. Unser Gott ist leidenschaftlich an uns interessiert. Er ist einer, dem wir sehr viel wichtiger sind, als wir uns selber wichtig nehmen können. Tot ist also jener Gott, der neidisch darauf achtet, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Er möchte, dass wir wachsen, dass wir blühen, dass wir uns entfalten, dass wir glücklich werden, dass wir ihm in all dem dienen und zu seiner Freude wachsen. Ein drittes und letztes Gottesbild, der vorsichtige Gott, der vorsichtige Gott. Wir hatten den Gott auf Abstand, wir hatten den neidischen Gott, jetzt kommt noch der vorsichtige Gott. In Griechenland gibt es ja eine ganze Fülle, einen ganzen Dschungel von Göttergestalten. Und eine berühmte Gestalt ist der Gott Shiva. Den Gott Shiva stellt man manchmal sehr seltsam dar. Ich habe das einmal von einem Indienreisenden gehört. Der hat Backen wie ein Hamster. Nicht ein Hamster sammelt ja seine Nahrung in den Backen. Und ein Kropf wie ein Huhn, das gerade gut gefrühstückt hat. Also er sieht seltsam aus, der Shiva, mit seinem Kropf und mit seinen Backen. Und dieser Indienreisende, ein Christ übrigens, der fragt ja, warum stellt er denn den Shiva so seltsam dar mit den Hamsterbacken und dem Kropf? Dann erzählen die Inder einen alten Mythos. Dann sagen sie, ja ganz am Anfang, da war noch alles flüssig. Da gab es die große Weltenbrühe. Und um den Teich mit der Weltenbrühe, da saßen die Götter und rührten. So ähnlich müsste das früher gewesen sein, wenn die Frauen die Milch schlugen, damit aus der geschlagenen Milch formbare Butter wurde. So sitzen die und rühren in der Weltenbrühe, damit daraus Material wird, die Welt zu bauen. Und Shiva steht da und schaut zu und entdeckt, dass bei dem Rühren Gift entsteht. Das Weltengift, das später einmal alles durchziehen und alles zersetzen und alles vernichten wird. Und da packt den Shiva das Mitleid. Und da wirft der Shiva sich auf den Bauch und fängt an zu robben zu dem Teich hin. Und dann fängt er an zu schlürfen und zu saugen und holt das Weltengift, ja nun wohin? In seine Backen und in den Kropf. Aber er ist ein vorsichtiger Gott. Er schluckt das Gift nicht herunter, denn das Gift ist auch für Shiva tödlich. Shiva legt nur eine Deponie an, eine Mülldeponie. So eine Mülldeponie kann ja gefährlich sein, nicht wahr? So ein Salzbergwerk, und wenn dann ein Erdbeben kommt, dann kann der ganze Unrat wieder nach oben kommen. Shiva hat als vorsichtiger Gott nur eine Deponie gemacht. Da sagte dieser Indienreisende, der ein Christ war, da konnte ich mit einem Satz sagen, was unser Herr Jesus Christus getan hat. Was hat er nämlich getan? Der hat das Weltengift runtergeschluckt. Keine Deponie gemacht, sondern es runtergeschluckt. Und was bedeutete das für ihn? Das bedeutete seinen eigenen Tod. Aber nun hat das Gift seine Energie verbraucht. Nun ist das Weltengift erledigt, es ist wirklich entsorgt. Weihnachten und Karfreitag gehören ja zusammen. Wer Fleisch wird, der geht damit in die Sterblichkeit ein. So nimmt Jesus zu Karfreitag das ganze Weltengift, alle Dunkelheit und alle Schuld in sich hinein, schluckt sie runter. Luther hat das schön ausgedrückt, Luther ist immer herrlich. Jesus Christus hat den Tod ausgesoffen. Ausgesoffen, das ist Karfreitag. Und nun hat der Tod keine Macht mehr. Nun haben die finsteren Gewalten letztlich keine Macht mehr. Der Sieg ist errungen. Das Gift ist erledigt. Die Theologen kennen einen Schriftausleger, das ist der Professor Helmut Frey. Von dem Helmut Frey gibt es schöne Auslegungen des Alten Testamentes. Von dem Helmut Frey habe ich einmal eine Geschichte gehört, die er aus dem Weltkrieg erzählte. Sie waren mit einer kleinen Einheit, mit so einer Pioniertruppe unterwegs, mit dem Auftrag, ein Dorf zu erobern, und gerieten dabei in eine Falle, in einen Hinterhalt und wurden jämmerlich zusammengeschossen. Auf einem Rübenfeld lagen sie, sie hatten sich alle platt auf den Boden geworfen, aber die einen waren tot, die anderen schwer verwundet, denn Helmut Frey hatte nichts getroffen. Aber neben sich hörte er einen Kameraden stöhnen. Als das Feuer vorbei war, da robbte er an den Kameraden heran und sah ihn, wie er blutete. Der stöhnte, und der Helmut Frey nimmt ihn, dreht ihn herum, legt seinen Kopf auf seine Knie, bettet ihn ein wenig höher. Er kennt den Kameraden weiter nicht, aber da sieht er, dass eine Maschinengewehrsalve seinen Körper geradezu durchlöchert hat. Das Blut fließt, es werden nur noch ein paar Minuten sein, wenn es Minuten sind, die dieser Kamerad zu leben hat. Und da sagt der Helmut Frey, was macht man jetzt? Da ist einer, der hat vielleicht noch anderthalb Minuten zu leben. Und der Helmut Frey legt seinen Mund an das Ohr des Kameraden Er weiß gar nicht, ist das ein Brauner, ein Nazi, ein Atheist? Ist es ein Getaufter oder ein Ungetaufter? Ist es ein Sektierer oder was ist es eigentlich für ein Mann? Aber er sagt zu ihm, Kamerad, Kamerad, Jesus Christus hat deine Schuld durchgestrichen. Kamerad, deine Vergangenheit ist bewältigt. Kamerad, Jesus Christus hat deine Schuld durchgestrichen. Mehr konnte er nicht sagen, dem sterbenden Kameraden ins Ohr. Dann schloss der die Augen. Das ist das ganze Evangelium. Man kann es in einen Satz fassen und jemand mitgeben, jetzt nicht nur in den Tod hinein, sondern für die Ewigkeit. Tod ist der Gott, der vorsichtig an sich selber denkt. Zu Weihnachten ist der Gott unter uns Mensch geworden, der sein Leben gibt. Wir haben gesagt, Sonntag nach Weihnachten, das ist ein Tag des Nachdenkens. Was ist eigentlich die Substanz von Weihnachten? Antwort: jener Schreiber, dem die Welt befreit wird von all diesen spukhaften Bildern, die wir uns so zurechtmachen, Angstbilder oder Wunschbilder. Weihnachten ist der Tag, an dem der lebendige Gott uns sein Gesicht zeigt. Nichts von einem Gott in der Ferne, sondern der Gott, der konkret wird. Halten Sie fest, Gott und der Schlüsselbund, das gehört zusammen. Gott und Schlüsselbund. Weg ist der neidische Gott, der alles für sich selbst behalten will. Es lebt der Gott, der uns ganz nahe kommt. Weg ist der vorsichtige Gott, der Angst um sich und seine Ehre hat. Es lebt der Gott, der sich selbst für uns hingibt. Es lebt der Gott, der an einem unendlich Interesse hat, sich mit uns für alle Ewigkeit zu verbinden. Ich schließe mit einer alten Liedstrophe. Mein Name steht geschrieben, Herr Christ, in deiner Hand. Was soll ich mich betrüben? Dein Kreuz ist mir bekannt. Du kannst mich nicht vergessen. Das ist mein Trost und Ruhm. Kein Teufel kann mich fressen. Ich bin dein Eigentum. Amen.